herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training. Du willst als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten? Du bist bereit, in dich und dein Personal Training Business zu investieren? Dann bist du hier genau richtig. Ich stehe für Erfolg im Personal Training Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Mein Name ist Egenhard Kies. Seit über 25 Jahren arbeite ich selbst als Fulltime Personal Trainer. In dieser Zeit habe ich wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur für dein Erfolgskonzept Personal Training. Nutze es, aber bitte nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Ihr lieben Zuhörer, da draußen im Internet wird ja immer erzählt, es ist total einfach. Mach mal fix ein Online-Business und das kannst du alles super skalieren als Personal Trainer und du wirst hier die, Entschuldigung, fette Kohle machen. Du wirst hier Zehntausende von Euros verdienen. Und ich bin ja ganz, ganz ehrlich und wenn du meinem Podcast folgst, weißt du auch, ich bin skeptisch. Ich kann mir manchmal auch gar nicht vorstellen, wie das überhaupt funktioniert als Personal Trainer, ein Online-Business so zu machen. Wie sieht das aus? Und umso mehr freue ich mich, heute den David Bachmeier in meinem Podcast für Personal Training begrüßen zu dürfen und mit David tatsächlich mal diesen Themen auf den Grund zu gehen, weil ich habe ihn vor ein paar Wochen persönlich getroffen in Frankfurt beim Bundesverband und da kamen wir ins Gespräch und da hat er mir doch ganz spannende Sachen erzählt. Und so kam spontan die Idee, wir setzen uns zusammen. Herzlich willkommen, David.
Ja, lieben Dank, Egenhard, erstmal für die Einladung. Ehrt mich auch für das Intro und freut mich auch hier heute Gast sein zu dürfen, weil dein Podcast war tatsächlich mit einer der ersten, die ich selbst gehört habe. Wie es bei mir auch darum ging, was mache ich denn im Personal Training, wie gehe ich das Ganze konkret an? Und umso mehr schließt sich heute der Bogen und ich freue mich drauf.
Ja, das ist schön. Ich danke dir auch für deine Zeit. Und war auch vor kurzem in deinem Podcast, hat mich auch sehr gefreut. Und ich denke, das ist für die Kollegen ein sehr, sehr schöner Austausch. Und sie können mit Sicherheit von deinen Erfahrungen ganz, ganz viel profitieren. David, ohne zu viel zu verraten, gib uns ganz kurz zu Beginn, was machst du gerade? Wer bist du? Ein kleines Intro zu deiner Person.
Also wenn man so rein beruflich runterbricht, ich selbst helfe Menschen dabei, in die Wunschfigur zu kommen, das heißt, sich im Körper wieder wohlzufühlen, bedeutet mein Gegenüber primär das Anliegen abzunehmen, Muskulatur auch aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch auch wieder im Körper wohlzufühlen. Bin selbst 30 Jahre jung, ja, mache das Ganze jetzt seit 4 Jahren selbstständig, hauptberuflich, zuvor auch schon 4 Jahre nebenberuflich selbstständig, heißt, bin jetzt seit 8 Jahren in der Branche, ursprünglicherweise mal BWL studiert. Ja, habe auch insgesamt dann nach Abschluss des Studiums 5 Jahre im Produktmanagement bei einem DIY-Hersteller gearbeitet, hier bei uns, auch in der Gegend, komme vor Ort hier aus Dingolfing im schönen Niederbayern und das ist ein ganz kurzes Sum-up zu mir.
Ja, du, da muss ich direkt einen Bezug zu einer meiner letzten Podcast-Folgen machen, nämlich vom Angestellten zum Personal Trainer. Du bist ja quasi den Weg gegangen. Diejenigen, die dann vielleicht beide Folgen hören, wie kam es dazu? Du warst Angestellter, wenn ich das höre, du hast studiert, du wirst vielleicht auch nicht so schlechtes Geld verdient haben. Wie kommst du denn auf diese Wahnsinnsidee als Personal Trainer mit diesem Risiko, dich selbstständig zu machen?
Ja, eigentlich aus Eigeninteresse. Also ich habe den ersten Schritt zum Sport mit 9 Jahren gemacht. Damals nach der WM 2002 Deutschland-Brasilien dachte ich mir mit 9 Jahren, du bist Fußballprofi. Wie wahrscheinlich viele im Anfang 90er-Jahrgang, habe damals dann das Fußballspielen begonnen. Ich hatte mit 12 und 15 aber meinen ersten und zweiten Bandscheibenvorfall aus dem Fußball raus und habe dadurch sehr früh in Kontakt zum Kraftsport gefunden, zum Eisen, weil mir damals mein Physiotherapeut Manuel nahegelegt hat, hey, du musst deinen Rücken stärken. Ja, für mich auch sehr gut funktioniert, habe dadurch alle Probleme lösen können und habe mir dann nach dem Abitur die Frage gestellt, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, hatte mit Wirtschaft und Sport 2 große Interessensbereiche, wusste aber von den Jahrgängen vor mir, so mit Sport, du kannst nicht wirklich was damit anfangen, später, ich wollte auch kein Sportlehrer werden. Ja, und habe dann geguckt, was kann ich mit Wirtschaft tun? Ich wollte in Firmen rein, ich wollte die Praxis sehen und habe dann geguckt, wer bietet sowas in der dualen Form an. Damals gab es bis München hoch bei uns neben der deutschen Rentenversicherung eine Firma, die sowas angeboten hat, und zwar Einhell. Als Hersteller von Garten- und Werkzeugartikeln, was ich vorhin auch schon meinte, hatte dort mein erstes und einziges Bewerbungsgespräch bis heute, wurde im Nachgang auch direkt genommen. Dann ging es für mich zum Studium nach Stuttgart. Heißt immer 3 Jahre im Wechsel, 3 Monate in Stuttgart für die Theorie, 3 Monate bei einem verschiedenen Unternehmensbereiche durchlaufen und habe dann sehr viel mit Kraftsport kompensiert, was ich damals an Fußball getan habe, weil ich war eigentlich immer nur zu den Praxisphasen zu Hause. Und war dann dort 6 Mal die Woche auch schon selbst im Studio, habe dann die Trainer gefragt, wie ich mich ernähren und trainieren sollte, um die Zeit möglichst effizient zu nutzen. Und ich habe es damals nicht verstanden, wie man zu einem fachlich identisch gleichen Thema so viele unterschiedliche Meinungen haben kann. Ja, heißt, jeder hat mir irgendwas anderes erzählt. Ich war noch verwirrter wie vorher und habe dann gesagt, okay, ich will mir selbst dieses Wissen aneignen, Klarheit schaffen, habe das aber gezielt auch erst auf nach dem Studium gelegt. Dann im Produktmanagement das Arbeiten begonnen und dann berufsbegleitend mir dieses Wissen angeeignet auf einem wissenschaftlich fundierten Weg. Heißt klassisch B-Lizenz, Ernährungsberater, einfach so der Zugang für jemanden ohne sportwissenschaftliches Grundstudium. Für mich alle Fragen klären können und das ist dann der Punkt, warum ich dann gemerkt habe, okay, da herrscht Bedarf, sowas professionell zu begleiten, weil ich die gleichen Fragen, die ich vorher hatte, hin zu, hey David, wie baue ich Muskulatur auf? Wie nehme ich Körperfett ab? Wie werde ich schmerzenlos? Aus dem Freundesbekannten und auch dem beruflichen Umfeld wieder auf mich zurückgespiegelt bekommen habe. Habe das dann fachlich um Gesundheit und Schmerzen erweitert. Dann im April 2017 in der nebenberuflichen Selbstständigkeit die ersten Klienten betreut. Dort hatte ich hier vor Ort ein inhabergeführtes Kooperationsstudio. Ja, da konnte ich die Trainingsfläche nutzen, hatte ein eigenes Büro, wenn ich es gebraucht habe, habe meinen Klienten zu Hause und im Freien trainiert. Und ja, das hat sich dann berufsbegleitend so weit entwickelt, dass ich Ende 2019 neben meinem Hauptjob noch 25 Personen begleitet und betreut habe. Habe selbst Vollzeit gearbeitet, 6 Mal die Woche trainiert, 25 Personen begleitet und war in Summe über 80 Stunden die Woche außer Haus. Für mich auch kein Stress gefühlt. Ja, es war in allem, was ich getan habe, Leidenschaft, aber vor allem meine Familie und meine Freundin meinte damals, du David, ist ja schön, was du da alles treibst, aber zumindest am Sonntag wäre es mal schön, wenn wir Zeit voneinander hätten. Und habe dann gemerkt, okay, jetzt musst du dich irgendwo entscheiden. Habe ich dann für die Selbstständigkeit getan, Anfang 2020. Und ja, dann kam Ende März, Anfang April die Pandemie. Bei uns hier in Bayern dann das Thema, alles, was ich getan habe, war nicht systemrelevant. Ja, von heute auf morgen die Studios geschlossen und alle Klienten, damals knapp 30 an der Zahl, hatten die Herausforderung. Viele von denen haben Studios trainiert, fast niemand hatte was zu Hause. Und selbst wenn er sich was besorgen wollte, es war eigentlich noch 7 bis 10 Tagen alles ausverkauft. Und dann kam für mich halt der Schritt auf den Kontext, worum es wahrscheinlich heute im Kern gehen sollte, und das Thema Online, was heute über 90% meiner Zeit im Alltag darstellt.
Ja, ein beeindruckender Weg, und ich werde natürlich in meinen Shownotes deine Internetseite verlinken, und ich kann jeden Zuhörer nur empfehlen, geht mal auf die Seite von David und schaut euch mal an. Und du weißt ja, ich bin großer Fan von Perspektivwechsel. Und wenn ich jetzt mal der potenzielle Interessent bin, der sich für einen Personal Trainer interessiert, ich komme auf deine Internetseite, authentischer geht es ja kaum. Das ist ja der Hammer, wenn man sieht, was du aus dir gemacht hast. Du hast auch noch so ein Foto von, wie sah ich vielleicht mal früher aus und was habe ich dann, ich glaube, 9 Jahre waren es. Was hast du in 9 Jahren aus dir gemacht? Und ich möchte auch noch kurz zum Thema deiner Vorstellung darauf eingehen. Du bist Sportinvalide. Hallo, Sportinvalide, da kannst du doch nicht Personal Trainer werden. Also nimm uns da vielleicht auch noch mit auf die Reise. Du hast diese Diagnose bekommen als Sportinvalide und hast trotzdem den Mut gehabt als Personal Trainer. Ich finde das sehr vorbildhaft, wo sich andere Trainer daran orientieren können. Wie kam es zu der Diagnose und was hat das für dich für Konsequenzen für dein Business letztendlich gehabt?
Also die Diagnose habe ich bekommen für Rheuma Ende 2017. Ja, es war eigentlich von heute auf morgen. Mit den ersten Symptomen im Sommer bin ich meine übliche Runde joggen gegangen im Wald, habe mich noch auf die neue Fußballsaison damals vorbereitet. Bekomme einen Stich ins Gesäß rechts und konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ja, ich bin dann nach Hause zum Hausarzt, der hat mich dann zum Orthopäden verwiesen. Ja, ich will die Geschichte möglichst kurz halten. Es war an sich eine Odyssee schulmedizinisch, bis ich dann mal irgendwann diagnostizierbar war, verging über ein halbes Jahr. Bis ich Röntgen, MRT, MRT mit Kontrastmitteln hatte. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Es ging bei mir damals im Iliosakralgelenk los, also Übergang zwischen Wirbelsäule, Becken. Erst rechts, dann beidseitig. War eigentlich den ganzen Tag in Schmerzen, egal ob sitzen, stehen, liegen, gehen. Hatte rein in der ja, Schmerzmedikation alles durch. War am Ende dann auf Acoxy eingestellt. Das ist dann so der letzte Schritt, bevor man auf Immunsuppressiva geht, das Immunsystem komplett runterfährt, weil man sagt, der Körper greift sich selbst an. Bin dann hoffnungsvoll mit den Unterlagen wieder zum Orthopäden und der meinte nur lachhaft, ja, dein Iliosakralgelenk, das leuchtet wie ein Christbaum. Und habe mich dann zum Rheumatologen geschickt und dort wurde ich dann in der ersten und 4 Wochen später in der zweiten Instanz dann direkt als Sportinvalide eingestuft. Mit der Perspektive aus der Radfahrenschwimmen wirst du gar nichts mehr tun können. Und ich sollte mich ja nicht beschweren, ich könnte immer noch auf Immunsuppressiva hochgehen und ich wäre ja erst Anfang 24.
Und noch nicht im Rollstuhl.
Und noch nicht im Rollstuhl, ja.
Ja.
Dann bekommst du halt erstmal so einen Klatsch ins Gesicht von der Realität, wie es. Ich meine, ich habe es ja in der Vergangenheit auch häufig gesehen, leider vielen Personen geht, die derartige Themen haben und hat in dem schulmedizinischen Rahmen wenig bis keinerlei wirkliche Anlaufstelle finden. Ich habe dann für mich aber gesagt, für mich jetzt keine Perspektive, weil ich wollte auch kein Sportkrüppel sein und habe dann die ganzen alternativen Therapieansätze zu Rate gezogen aus dem eigenen Netzwerk von Ausbildern damals. Heißt zu Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktik, Heilern, geistigen Heilern, also wirklich jeden Strohhalm gegriffen. War dann bis Ostern bei über 25 Instanzen deutschlandweit. Und es wurde immer mal kurz besser, aber es war nie der Urzustand. Und ich habe im Kern drei Dinge nie verstanden. Mir konnte zum einen niemand erklären, wo es herkommt, was ich tun kann und sollte. Und vor allem, mich wollte keiner auf dem Weg begleiten. Die Einschneidung dann in dem ganzen Kontext von, wie hat es eigentlich mein Business beeinflusst? Also in meinem eigentlichen damaligen Hauptjob war es jetzt nicht so das Thema. Ich hatte halt eine primär sitzende Tätigkeit, aber selbst da war es so, ich habe mir wirklich überlegt, wann gehe ich auf die Toilette, weil wir hatten damals ein Großraumbüro. Von meinem Schreibtisch bis zur Toilette knappe 30 Meter, wie am Steg, gehst du quasi durchs Großraumbüro durch und ich hatte halt schon im Gehen Probleme. Ja, und ich habe es dann immer draufgeschoben, ja, hast dich irgendwo gezerrt oder im Training gab es irgendwo ein Thema. Ja, und im Personal Training, trainieren konnte ich faktisch nicht. Ja, also ich habe es damals rein auf die Beratung reduziert, wenn es jetzt um Ernährung ging, wenn es ums Abnehmen ging. Aber PTs habe ich ab Juni bis April 20, von Juni 2017 bis April 2018 gar keine gegeben. Ja, die Anfragen habe ich alle abgelehnt. Ich meinte, du, ich habe keine Kapazität in Wirklichkeit. Hatte ich halt schon auch Scham, ja, weil ich halt im Training die Person nicht begleiten konnte. Ja, und für mich war dann der Schlüssel, um es kurz zu halten, dass ich mich selbst damit beschäftigt habe. Heißt, ich habe auf Amazon alle Begriffe eingegeben zu dem Thema, die ich gefunden habe. Arthritis, Gelenksentzündung, Rheuma, Morbus Bechterew. Das war damals der Name, den man der Krankheit gibt, unter dem 30. Lebensjahr startend. Bücher bestellt, gewälzt, Handlungsprotokolle rausgeschrieben und ich habe in zwei damals Hoffnung gefunden, weil da gab es Erfahrungsberichte, die mit Anfang 20 rein über eine Ernährungsumstellung in der Lage waren, das Thema zu lösen. Habe infolgedessen meine Ernährung komplett umgestellt, generelle und auch individuelle Entzündungsförderer rausgenommen, mich wirklich hart, konstant 3 Monate danach ernährt und war nach der Zeit im Alltag dann auch schmerzfrei, ohne Medikation. Und für mich war der Beweis erbracht, dass letztlich Gesundheit und Krankheit beides in der Ernährung fundiert liegt. Und auch letztlich so die Vision geboren, die ich heute mit Klienten verfolge, dass die verstehen, wie ihr Körper funktioniert, welche Stellschrauben es dort gibt und vor allem, ich will sie proaktiv auf diesem Weg als Sparringspartner auch begleiten, weil genau die Anlaufstelle mir damals gefehlt hat. Ja, selbst wenn ich irgendwo in Therapie war, das waren gefühlt immer so punktuelle Interventionen, aber dass mich jemand auf dem Weg begleiten wollte, habe ich selbst zumindest in der Form nirgends gefunden.
Ja, liebe Zuhörer, ich denke, eines wird auch alleine schon bei dieser Story wieder deutlich. Hier ist jemand am Mikrofon, der ein absoluter Macher ist. Und wenn wir Erfolg haben wollen als Personal Trainer, als Personal Trainerin, müssen wir machen. Müssen wir ins Tun kommen, müssen wir die Extrameile gehen, wie ich immer so schön sage, und müssen mal nach rechts, nach links schauen. Jeden Strohhalm greifen, ob das dann eine Beratung für das eigene Business ist oder bei David in dem Falle, ich weiß nicht, wie viele Bücher du da gelesen hast und welche Experten du alles aufgesucht hast, finde ich ganz faszinierend, inspirierend und da können wir uns alle mal eine fette Scheibe von abschneiden. Dankeschön da auch für deine Offenheit. David, ich bin Klient, ich komme auf dich zu und ich stelle dir die Frage, sagen Sie mal, Herr Bachmeier, was macht Ihr Konzept denn so besonders? Was macht Ihr Konzept denn so erfolgreich? Wie antwortest du mir?
Im Kern, glaube ich, sind es zwei Dinge. Also zum einen ist mir super wichtig, dass das Ganze nahbar ist. Ja, also ich bin für jeden der David. Ja, und in dem Kontext dann in der zweiten Instanz aber auch, dass die Person auch einen Raum spürt, letztlich sich völlig transparent auch darstellen zu dürfen. Ja, also wenn jetzt dein Thema sein sollte, du willst abnehmen, dann hat das für mich den gleichen Stellenwert, wie es, wenn heute jemand sagt, du, ich bin eigentlich super happy, mein Körper, ich will nur 5 Kilo Muskeln draufpacken. Also der erste Punkt ist sicherlich so dieser Raum von Wertungsfreiheit, was mir sehr wichtig ist, ja, dass sich der Gegenüber einfach, egal in welcher Situation gerade ist, abgeholt fühlt. Und in der zweiten Instanz, da was ich vorhin auch schon meinte, dass ich dann auch der Sparringspartner bin. Also wenn sich heute jemand das Commitment gibt zu sagen, ich will da was verändern, ich will dann David als begleitende Instanz mit dabei haben, dann kann die Person auch sicher sein, da kommen 150% auch von mir zurück. Ja, weil am Ende des Tages, was man, wenn man es hier in Videoform sieht, auch hinter mir an der Wand als Konterfei von mir sieht und auch vielleicht das Reputation online findet, das erwächst nur dadurch, wenn man gegenüber seine Ziele erreicht. Ja, weil daran werde ich und auch letztlich jeder in der Form dann auch vom Gegenüber gemessen. Und das funktioniert aus meiner Erfahrung heraus nicht dadurch, dass man jemandem erklärt, nur woran es liegt und was er tun könnte und sollte, sondern vor allem ihn auf diesem Weg begleitet. Ja, also eben auch dieser Sparringspartner ist, weil wenn die Person selbst wüsste und es auch anwenden würde, dann hätte die Person jetzt nicht unbedingt das Thema zu sagen, ich brauche da externe Hilfe. Und zumindest meine Erfahrungswerte, meine Perspektive, daran bricht es ja ganz häufig beim Gegenüber.
Dankeschön. Ich erlaube mir noch einen Schritt weiter zu gehen. David, als Klient frage ich dich, warum soll ich denn mit Ihnen zusammen trainieren, Herr Bachmeier? Wie beantwortest du mir diese Frage?
Also die Frage wird sich der Gegenüber selbst beantworten, weil ich glaube, wenn jemand in so einem Entscheidungsprozess drin ist, dann sieht sich der in der Regel auch meiner Erfahrung nach nicht nur eine Person, sondern auch mehrere an. Und das ist dann immer so der Fakt von Individualität, das muss für den Gegenüber matchen. Ja, das muss es auch für mich. Ja. Also ich bin heute auch in einer glücklichen Situation, sagen zu können, wenn ich heute ein Beratungsgespräch jemand habe, wo ich merke, du, das passt zwischenmenschlich nicht. Bin ich auch so frei und sage, du, ich glaube, wir sind da beide nicht glücklich. Ja, weil am Ende des Tages, wir bringen da beide Lebenszeit miteinander und das sollte auch dann für den Gegenüber matchen. Und das weiß die Person entweder schon im Vorhinein, wenn sie recherchiert, ja, wenn sie sich irgendwo bei mir Videos ansieht, Podcast-Folgen hört, Artikel liest, beim Buch liest, oder dann in der zweiten Instanz hat dann spätestens im persönlichen Gespräch.
Liebe Zuhörer, ich handhabe es ja so, dass meine Interviewpartner keine Fragen im Vorfeld zugeschickt bekommen, auf die sie sich möglicherweise irgendwie vorbereiten können. Ich hoffe, auch hier ist deutlich geworden. Ach du meine Güte, was ist denn, wenn ich diese Frage gestellt bekomme? Genau damit sollten wir uns auseinandersetzen. Ich habe David im Vorfeld, wie gesagt, diese Fragen nicht zugeschickt. Ich habe sie ihm jetzt gerade spontan gestellt und ich denke, wir konnten alle hören, da hat einer einen Plan. Und das ist auch das, David, was mich an dir sehr begeistert. Das habe ich dir jetzt, als wir uns gesehen haben beim Verbandstreffen, nicht gesagt, aber ich verfolge dich ja auch schon seit ein paar Jahren und habe dich mitbekommen. Und ich fand es immer sehr, sehr beeindruckend. Da ist ein junger Mann, der für mich in der Außenwahrnehmung immer eine klare Strategie hatte, der immer einen klaren Fokus hatte, der wusste, was er tut. Und ich erlebe es immer wieder in meinen Beratungen, dass wir uns oftmals zu wenig Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich genau machen? Und da bist du für mich wirklich jemand, der eine ganz besondere Gabe und Ausstrahlung hat. Und ich kann es, wie gesagt, jedem nur empfehlen. Geht mal auf die Seite von David, hört bitte auch seinen Podcast, den werde ich auch verknüpfen, um ja ein Stück weg davon auch lernen zu können. Und David, auf dem Verbandstreffen hast du mir gegenüber ein Wort erwähnt und da springe ich ganz doll an. Du hast von Verbindlichkeit gesprochen. Du hast in deinem Interview darüber gesprochen, dass das für dich ein Stück weg verloren gegangen ist heutzutage in der Gesellschaft. Kannst du uns einen Gedanken mitgeben? Was ist genau für dich Verbindlichkeit und wie berücksichtigst du das in deiner Betreuung mit deinen Klienten? Vielmehr, warum ist dir das da so wichtig?
Also mit Verbindlichkeit meine ich, hat einfach eine gewisse Handschlagqualität zu haben. Ja, also heißt, wenn ich Dinge zusage, wenn ich sie für mich selbst auch plane, mich ja dann auch letztlich dran zu halten. Und ich glaube, das hat einfach ein Kernproblem der Gesellschaft. Ich kann es jetzt nur widerspiegeln aus meinem Umfeld, jetzt auch wenn es um Klienten geht, weil die sind großteils Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, die singen eigentlich alle aktuell so ziemlich das gleiche Lied, ja, dass es halt einfach an Verbindlichkeit mangelt. Das ist jetzt nicht nur im beruflichen Kontext der Fall, wenn es irgendwo um Lieferanten geht, wenn es um Lieferketten geht, wenn es um den Wertschöpfungsprozess geht, sondern wenn du dich mal mit anderen interviewst oder unterhältst, dann häufig auch, wenn es um die Mitarbeitersuche geht. Ja, also wo dann Personen in der Form halt auch die Verbindlichkeit nicht leben. Ja, und mir ist es super wichtig, ja, weil diese Handschlagqualität, das hat dort auch was noch von ja, vielleicht altgediegenen Werten. Ja, da mag ich vielleicht altmodisch sein, aber solche Dinge sind mir selbst auch super wichtig. Ja, das heißt, wir hatten sie im Vorhinein, wo ich kurz vorher noch von der Telekom einen Anruf bekommen habe, du, wir kommen zu gegebener Zeit und verbinden dich mit der Glasfaserverbindung. Da war es mir wichtig, selbst wenn ich es jetzt telefonisch nicht hinbekomme, dir noch einen Anruf mitzuteilen, aber dass du halt im Vorhinein auch weißt, okay, wir haben ein limitiertes Zeitfenster, wollen wir es wechseln oder nicht? Weil das gebührt einfach den Respekt dem Gegenüber. Ja, das ist sicherlich so das eine, was ich damit verbinde und woran es liegt, glaube ich, ist halt einfach das Kernproblem unserer Gesellschaft, das Bequemlichkeit. Ja, also heißt sich heute die Frage zu stellen, wenn man sich Events ansieht, war ja auch beim Bundesverband, beim Jubiläumskongress das gleiche Thema wird, na, auch eine große Anzahl von Personen, die ja nicht erschienen sind, trotz Zusage. Und da, glaube ich, hast du halt das gleiche Problem, die Bequemlichkeit. Ja, mal irgendwo zuzusagen, dann abzuwarten, hey, vielleicht ergibt sich nicht doch kurzfristig nochmal was Interessanteres oder was, wo ich dann sage, vielleicht doch nochmal hübscher, dann komme ich halt entweder gar nicht, ja, also bin eine wirkliche No-Show oder sag vielleicht mal kurzfristig vorher ab. Das sind halt die Dinge, die mir zutiefst widerstreben. Ja, und wie es dann ins Coaching bringen oder letztlich in die Zusammenarbeit mit Klienten, eben genau diese Werte auch zu leben. Ja, also wenn heute um 10:30 beispielsweise ich ein wöchentliches Feedbackgespräch habe mit einem Klienten, sei es online oder telefonisch, und der ist 5 Minuten lang nicht pünktlich, dann ist es nicht so, dass ich sage, okay, cool, jetzt habe ich eine Viertelstunde frei, sondern ich rufe den an, schreibe dir eine WhatsApp und eine E-Mail und das täglich wiederkehren, so lange, bis ich den erreicht habe. Ja, also heißt, der hat dann auch dieses Gefühl von Verbindlichkeit, und ist dann für manche auch dieses Commitment wieder hin zu sich selbst, weil im Außen dann auch beruflich, zumindest meine Erfahrung, der Gegenüber häufig Verbindlichkeit leben muss, ja, weil er Verpflichtungen hat für sich, fürs Team, für Angestellte, Mitarbeiter, aber für sich selbst dann dieses Commitment einzugehen, da zwackt man dann lieber doch nochmal gern ab. Ja, dann bucht man sich halt mal kein Zeitfenster für sein eigenes Training oder kein Zeitfenster für sein Yoga oder seine Me-Time oder was auch immer. Und genau diese Selbstpriorisierung damit mitzugeben, ist, glaube ich, zum gewissen Grad auch unser Job.
David, ohne dir jetzt viel Honig um den Mund schmieren zu wollen, aber mir geht das Herz auf. Warum? Ja, weil ich manchmal auch direkte Feedbacks bekomme und so ein Stück weg als alt-grauhaariger Traditionalist bezeichnet werde und sehr tradiert unterwegs bin. Du, Egenhard, immer mit deinen Werten und jeder, der mich kennt, weiß, das ist der erste Punkt, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, worum wir uns kümmern. Wir setzen uns damit auseinander, welche Werte habe ich, für welche Werte stehe ich als Personal Trainer und für welche Werte steht mein Unternehmen. Und deswegen geht mir das Herz auf, wenn ich dich so reden höre und erlaube mir das einfach mal so zu sagen, eben als Älterer, gerade geht mir deswegen das Herz auf, weil ein junger Mensch das sagt und weil ein junger Mensch bestätigt, der im Daily Business mit Menschen, mit Klienten zusammenarbeitet, denen das nämlich wichtig ist. Und ich habe manchmal so das Gefühl, die heutige Gesellschaft, die heutige junge Generation, und bitte, bitte, es soll kein Shitstorm auf die junge Generation jetzt werden, aber die junge Generation glaubt, das ist alles nicht mehr wichtig. Und unseren Klienten ist das Pupen egal. Und ich sage immer, nee, unseren Klienten ist das nicht Pupen egal. Das ist für die elementar. Wenn sie sich einen Profi wie dich suchen, weil sie Verbindlichkeit wollen, weil sie Ziele erreichen wollen, weil sie Konstanz haben wollen. Und deswegen danke, dass du das auch nochmal aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung so bestätigst. Finde ich großartig. Kommen wir zu dem Punkt, den du ja schon so ein Stück weg hast anklingen lassen, David. Ich habe ja zu Beginn gesagt, das ist heute omnipräsent im Internet. Es ist total easy, ein Online-Business aufzubauen und da verdient man die fette Kohle und da brauchst du gar nicht mehr viel machen. Du kannst das ja auch alles skalieren. Ich persönlich bin skeptisch, ob das wirklich alles so einfach ist. Du hast mir gesagt, du machst 90% Online-Coaching, Online-Betreuung als Personal-Trainer. Kannst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Wie sieht dieses Business aus? Also, wie machst du das? Wie funktioniert das? Wieso buche ich dich als Klient online?
Da muss man vielleicht mal die ganze Historie sich ansehen. Also grundsätzlich glaube ich, wenn man da zurückblickt, ist da mit der Gesellschaft sehr viel passiert. Also wenn man zurückgeht vor der Pandemie, ich habe rein offline trainiert und beraten. Ja, in Summe über 4 Jahre in der Form und dann kam man mit 2020, März, April, ein harter Cut. Was in der Rückblende bedeutet, meine älteste Dame im Online-Coaching war 82 Jahre alt bis heute. Ja. Das war für die natürlich zum gewissen Grad erstmal so die Hemmnis zu sagen, hey, wo komme ich jetzt hier zurecht? Wo muss ich hier in Zoom klicken? Aber die hat es am Ende des Tages auch genossen. Warum? Weil sie sagt, du, ich bin zeit- und ortsunabhängig. Ja, die hat ihren Wohnsitz hier in Deutschland und ihren Ferienwohnsitz auch im Ausland, wo sie 50% der Zeit verbracht hat. Heißt, du, wenn ich jetzt mit David das Ganze tun will, könnte ich gar nicht, wenn es online nicht gäbe. Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite ist dann natürlich der, Ist aber dann die Grundvoraussetzung, glaube ich, für den ersten, dass eine Person halt eben auch mit dir im Gegenüber jemanden sieht, wo sie sagt, selbst wenn ich es wollen würde, aber schwierig, so jemanden bei mir vor Ort zu finden. Das ist sicherlich so eine maßgebende Faktor, damit überhaupt der zweite ins Spiel kommt. Und dann natürlich so dieser Zugang zu sagen, ich habe ja ohnehin einen gewissen Anteil dessen auch schon im Alltag dargestellt. Ja, also sei es beruflich, auch mein Gegenüber, ich würde sagen, 95% der Personen arbeiten zumindest einen Tag im Homeoffice, haben dort ohnehin eine digitale Anbindung. Man darf aber natürlich auch nicht die Person vernachlässigen, deswegen sind es immer noch 10%, die es wirklich vor Ort wollen, die dann sagen, du, ich habe da genug von. Ja, ich bin da mal froh, wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe meine Stunde, wo ich mal das Handy entweder im Auto oder im Sprint lasse, ich bin für niemanden erreichbar, da geht es nur mich und ich hole da auch jemand persönlich ab. Das ist auch für mich ein Punkt, den will ich auch nicht missen. Also bei mir ist es aktuell ein Freitag, den ich ausschließlich im Studio meine Personal Trainings gebe. Meine Beratungen, den will ich auch nicht missen. Ja, also so schön das Ganze online ist, sei es jetzt zeit- und oder ortsunabhängig sein zu können, ja, auch smoothe Übergänge zu haben. Also du kannst sicherlich sehr effizient in dem Kontext arbeiten, wenn du weißt, wie. Trotz dessen ist es mir auch super wichtig, hat diese ganzen zwischenmenschlichen Faktoren auch gegeben zu haben. Da haben wir uns ja beim Jubiläumskongress auch unterhalten. Ist auch der Grund, warum ich das erste Klientenevent in dem Jahr plane, um mal alle Klienten auch zusammenzubringen, die ich in den letzten 4 Jahren ausschließlich online kennengelernt habe, was auch heute wahrscheinlich über 80% aller Klienten waren, die ich nie im echten Leben gesehen habe, um auch dort mal den zwischenmenschlichen Austausch und Kontakt darzustellen. Ich habe das auch allen schon angekündigt, mit denen ich halt auch in der regelmäßigen Form spreche. Und andere sagen, du, wann ist das Datum? Ja. Weil die Personen schon
Cool.
auch diesen Bedarf haben.
Ja, und da geht mir das Herz auf, liebe Kollegen. Können wir schon wieder was lernen? Macht Klienten-Events. Ladet eure Klienten einmal im Jahr ein. Ich mache das seit 2000 und bin natürlich selber nicht auf die Idee gekommen. Ein Klient hat mich dazu gebracht. Und als David mir das erzählte, ich finde es ja großartig. Und vor allen Dingen bei dir ja noch die Thematik, wenn du die wirklich noch nie so wirklich live kennengelernt hast, jetzt zusammenzuholen. Klasse. Die 82-Jährige war die Dame, oder? Habe
Ja,
ich richtig verstanden?
genau.
Genau. Was machst du mit der vor der Kamera? Also turnst du vor, entschuldige, wenn ich turnen sage,
Ja.
turnst du mit der vor der Kamera? Hat die von dir einen Theraband bekommen, einen Flexfit-Band oder was auch immer? Nimm uns da mit auf die Reise.
Ja, also Ulla war 82 und der ging es tatsächlich darum, die wollten nochmal 6 Kilo abnehmen. Würde man jetzt auch sagen, okay, mit 82 ambitioniertes Ziel, aber die war halt auch vom Geist her keine 82. Ja.
Okay.
Was haben wir mit ihr getan? Hat grundsätzlich die Ernährung angesehen. Ja, das war jetzt ein Rahmen, den kann man rein beratend digital darstellen. Mit der habe ich auch trainiert online. Ja, also die hat sich ihren Laptop hingestellt, das Ganze auf den Fernseher mit einem HDMI-Kabel projiziert, dass sie sich halt auch wirklich, beziehungsweise mich dann auch sehen kann. Und wir haben gemeinsam trainiert in der Zeit. War halt auch während Covid, da wäre es auch anders gar nicht möglich gewesen, dass sie vor Ort ins Studio fährt. Aber das war damals das Setup.
Ja. Und ich kann mich noch sehr, sehr genau erinnern, als das losging 2020 mit wir dürfen angeblich nicht trainieren und die Räumlichkeiten wurden geschlossen, dass doch der eine oder andere Trainer sagte, ach online, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Wieso soll ich das denn machen? Und ich dachte mir immer nur wegen Reichtum geschlossen und finde es großartig, welche Möglichkeiten sich dadurch ja ergeben haben. Ich gebe zu, ich war kein und bin bis heute kein großer Fan, alle meine Trainings vor einer Kamera zu machen. Auf der anderen Seite, aber tatsächlich mal zu überlegen, jetzt habe ich hier einen David, der macht 90% Online-Coaching, Online-Training. Wenn mein Klient in den Urlaub fährt, kann ich doch einmal in der Woche mit ihm, wenn der da am Hotelpool liegt oder auf dem Zimmer ist, noch mal ein paar Übungen machen. Oder wenn der auf Geschäftsreise ist in seinem Hotel, dann freut er sich, wenn ich mein Notebook aufschlage, er sein iPad aufschlägt und wir quasi wirklich motivierenderweise die Übung gegenseitig vorm Bildschirm machen. Warum denn nicht? Wir brechen uns da keinen Zacken aus der Krone. Wenn du 90% deines Umsatzes online generierst, kannst du uns vielleicht auch eine Vorstellung geben, wie viel ist dann tatsächlich das, ich sage jetzt mal, das Gespräch, ob es dann ein Coaching oder was auch immer ist, das Gespräch über Ernährung, das Gespräch über Training, das Gespräch vielleicht über mentale Leistungsfähigkeit und wie viel Prozent ist tatsächlich auch noch vor der Kamera ein Training mit Geräten oder ähnlichem?
Also hat sich natürlich auch in der Zeit gewandelt. Heute ist es tatsächlich so, dass an die 100% in der beratenden Art und Weise, rein in Gesprächsform und auch in der Coaching-Form hin zur Retrospektive, als auch dann zu sehen, was machen wir jetzt in der Woche anders, dann in der reinen Gesprächsform dargestellt ist. Ja. Also, dass ich einmal die Woche auch mit jedem Klienten über eine Viertelstunde Feedback-Gespräch führe, entweder per Zoom oder auch per Telefon, wo man einfach über die letzte Woche spricht, auch anderen Themen Raum gibt. Ja. Also, da geht es jetzt nicht nur rein ums Fachliche, da würde ich behaupten, sind über 80 bis 90% der Zeit. Was bewegt die Person? Ja, beruflich, privat, emotional? Und wie schafft man es dann, die notwendigen Interventionen, die dann auch notwendig sind, um die Person von A nach B zu bringen, was ihr eigentlich physisches Ziel angeht, dann auch wirklich realisieren zu können? Jetzt rein zum Training hin, was natürlich während Covid schon so, dass ich einen größeren Anteil dessen noch wirklich auch eins zu eins mit Person trainiert habe. Jetzt heute, wo die Person das Ganze aber selbst auch darstellen können, sei es in den eigenen vier Wänden, im Studio, im Freien, ich dann rein zur Technik und Ausführungen dort mit den Personen noch im Austausch bin, heißt, die werden in die eigene Integration gehen, filmen sich selbst ab, schicken mir das Ganze zu, ich gebe denen Feedback per Audio und sage, hey, versuche in diese jene Übung auf diese jene Dinge zu achten. Die Person verarbeitet es in der Form, schickt mir es dann erneut zu und wir wiederholen die Schleifen dann bis so lang, bis die Technik passt. Hat sich heute auch integriert als Weg, wo das in der Integration der richtigen Technik und Ausführung viel schneller funktioniert, als wenn ich mir das eins zu eins mit Personen ansehe. Ja, und ist dann auch der Raum, wo es für ein Gegenüber deutlich besser passt. Weil ich muss schon sagen, mein Gegenüber ist heute zeitlich und terminlich so eng eingebunden, dass der froh ist, wenn der einmal die Woche es schafft, sich eine Viertel bis eine halbe Stunde mit mir rein für den Inhalt der Umsetzung zu blocken und bei Bedarf akut mir per WhatsApp die Fragen stellen zu können. Ist wie gesagt aber auch ein Entwicklungsprozess. Das war vor 4 Jahren auch sicherlich noch anders als heute.
Ja, das impliziert jetzt direkt meine nächste Frage. Dein typischer Klient, gehe ich jetzt mal davon aus, kommt er nicht zu dir und sagt, also okay, wenn er vielleicht vor Ort wohnt schon, aber wenn du 90% Online-Business machst, wirst du ja auch Anfragen, was weiß ich, woher aus der Welt haben. Dann ist ja nicht meine Intention, Herr Bachmeier, ich möchte mit Ihnen zusammen trainieren. Wir sehen uns zweimal die Woche, wir gehen ins Studio und stemmen irgendwelche Gewichte oder wir laufen durch den Wald. Okay, einen Ernährungsplan kannst du mir noch zuschicken. Was sind denn so die Hauptintentionen? Mit welchen Ideen kommen die Klienten auf dich zu? Dass sie schon von vornherein wissen, ja klar, das ist online und wir haben eher ein Gespräch miteinander als ein physisches Training.
Also die Intentionen sind primär eigentlich im Abnehmen zu sehen. Ja, also dass eine Person wirklich faktisch sagt, du, ich habe Gewicht, was ich nicht loswerde, ich habe super wenig Zeit, ich will meinen Anspruch, den ich beruflich und vielleicht auch vielleicht privat habe, jetzt wieder auf meine Physis ummünzen. Ich habe die letzten 15, 15, 20 Jahre hat mich an Prioritätsstufe Nummer 5 gesehen. Ich will mich in den Fokus bringen, aber ich habe faktisch keine Zeit. Ich sehe entsprechend Referenzen, du hast das mit Personen schon umgesetzt, die sind auf einem ähnlichen beruflichen Level wie ich. Also die sehen ihren Avatar, die sehen sich selbst und sagen dann, okay, David, der sitzt zwar in Dingolfing, ich werde den nie persönlich sehen, aber das ist der Mann, der bringt mich von A nach B.
Okay. Das heißt, deine Klienten brauchen eine hohe Eigenmotivation, vermute ich mal.
Zwangsläufig,
Oder
ja.
hast du auch Klienten, die du fünfmal in der Woche anrufst, morgens um 8 und sagst, hey, Turnschuh an, raus. Ins Studio oder wie auch immer. Gibt's
Naja,
den
da
zum
gibt es auch, ja. Also da gibt es natürlich auch Eskalationsstufen in dem Ganzen. Es gibt schon Personen, die haben inhaltlich jetzt nicht das Thema. Dann hast du aber Personen, wo du dann nach der zweiten, dritten Woche merkst, okay, die Person hat ein Problem, in die Eigenintegration des Trainings zu kommen. Lösung relativ einfach. Man vereinbart zu Beginn der Woche die Trainingstage, Montag, Mittwoch, Freitag. Person hat dann die Aufgabe, wenn sie selbst trainiert hat, schickt sie mir kurz ein Check-in per E-Mail oder per WhatsApp. Hey, David, Training erledigt, war klasse. Wenn ich nichts höre bis zum Abend, schreibe ich der Person, hey, Egenhardt, hast du es heute ins Training geschafft, falls ja, wie war's? Und wenn man dann die Woche drauf merkt, das hat auch nicht hinreichend gut funktioniert, dann ist der nächste Punkt der, dass man sich nicht nur die Tage vereinbart, sondern auch den Zeitraum, wann trainiert die Person. Ich rufe einfach irgendwann in dieser Zeit mal kurz an und sage, hey, Egenhardt, wie ist es gerade am Eisen? Und das hat dann die Eskalationsstufe Nummer 2, ist aber in weniger als einem von 10 Fällen überhaupt notwendig. Da reicht meistens schon Eskalationsstufe 1 dafür.
Also ich wäre Eskalationsstufe 2. Finde ich ja
Ja.
großartig. Ist ja, also auch ich hoffe, wie gesagt, die Zuhörer bekommen eine Idee, was heutzutage alles möglich ist und was für ein Service dahinter stecken muss, damit so etwas überhaupt funktioniert. Das, Ich denke, du brauchst dann ein gutes Time-Management, eine gute Struktur. Hast du eine eigene App entwickelt oder hast du ein eigenes Tool, mit dem du arbeitest, wo ich mich als Klient quasi, ich logge mich jetzt zum Training ein, dann siehst du, ah, der Erinnert macht da tatsächlich was. Oder wie löst du das?
Also lösen tue ich es in der Form relativ pragmatisch. Also ich habe eine Klientenliste, wo ich halt sehe, welche Personen habe ich gerade aktiv in Begleitung, Betreuung. Ich terminiere mit jedem, auch wöchentlich, wenn ich mit denen spreche, das nächste wöchentliche Feedbackgespräch. Also heißt, ich weiß in meinem Kalender, mit wem spreche ich. Und zu den Eskalationsstufen 1 und 2 habe ich halt Termine im Kalender, ja, und weiß, wann habe ich die Person zu reminden. Und daran halte ich mich. Ja, das setzt natürlich eine gewisse Struktur und Organisation für sich selbst voraus. Ja, aber dadurch, das ist vielleicht auch so ein bisschen die berufliche Prägung. Also, ich komme ja aus dem Produktmanagement, da ist sehr viel Projektarbeit. Da hast du halt einfach Deadlines, da hast du Zeitfenster, wo du halt einen gewissen Prozess begleiten musst. Und wenn der nicht funktioniert, die Personen, die notwendig sind, dann halt entsprechend reminders, hey, wir haben eine Deadline, wie sieht's aus? Und wenn du nichts hörst, nachzufragen. Und wenn du wiederholt nichts hörst, ein zweites, drittes Mal nachzufragen und das auch nicht funktioniert, die nächste Führungsinstanz mit dazu zu nehmen. Also, das sind halt alles Dinge, das ist eigentlich nur umgemünzt aus. Blöderweise, so wie sich das andere Projektmanagement umgemünzt hat, auf, wie bringe ich Personen in ihrem Projekt physischerweise von A nach B.
Ich habe aber auch auf deiner Internetseite gesehen, du hast ein Team. Ich glaube, 7 Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe.
6 mit mir.
6 mit dir. Wird vermutlich auch nicht anders möglich sein. Als One-Man-Show, denke ich, wird das schwierig. Du brauchst gegebenenfalls auch ein Online-Marketing, damit man ja auf dich aufmerksam wird. War das von Anfang an so? Hast du direkt die Entscheidung getroffen, wenn ich das jetzt ins Online-Business ummünze, dann brauche ich ein Team, ich gehe das Risiko ein, Mitarbeiter und was alles damit verbunden ist, oder ist das auch langsam gewachsen?
Nee, ist langsam gewachsen. Also ich bin in die Selbstständigkeit als One-Man-Show los, Anfang 2020. Ich habe alles bis Ende März auch komplett allein gemacht. Also heißt, ich habe jede Rechnung selbst geschrieben, ich habe jeden Beleg in der Buchhaltung entsprechend zugewiesen und Steuerberater übermittelt. Ich habe jeden Newsletter selbst geschrieben, jeden Post, jede Anpassung in der Homepage. Das war damals noch ein One-Pager, den ich Anfang 2017 in 4 Wochen Urlaub mir über YouTube-Tutorial, wo ist der Klick in WordPress, für meinen One-Pager selbst gemacht habe. Und habe halt alles, was ich dann weitergegeben habe, wie es dann halt mit online losging, gemerkt, du, das kannst du auf lange Frist nicht selbst handeln. Dann hat alles selbst prozessiert, heißt in Schulungsunterlagen weitergeführt, ans Team abgegeben. Heißt, heute habe ich Themen Klientenbetreuung, geschäftliche Rahmenbedingungen und hat alles, was neu dazukommt. Heißt, im Team neue Mitarbeiter suchen, mir Gedanken machen, was betrifft das Marketing. Was machen wir dort? Ja, und das sind halt heute meine Themenbereiche. Der Rest der Inhalte, also alles, was du online siehst, mit sei es in der Assistenz, Buchhaltung, Rechnungslegung, Willkommenspakete, Einführung der Klienten, Controlling, sei es der Thomas, der bei mir im Teams Mentalcoaching handelt, 1:1 mit Klienten, der Alex, der bei uns im IT die ganze Homepage macht, die IT-Security, alles, was der Florian macht, wenn es um Audio- und Videografie geht, die ganze Grafik, alles, was wir im Marketing verwenden. Das könntest du, beziehungsweise ich, never ever also ganz alleine leisten. Aber das sind auch alles Dinge, die ergeben sich über Zeit. Und das ist dann auch wieder dieser lange Atem, diese Ausdauer, hat dran zu bleiben am Ding. Und damit tue ich mich dann halt schwer. Und da bin ich schon d'accord, was du halt eingangs meintest, zu diese das blaue Versprechen vom Himmel. Ja, starte heute online und mach 10.000 € Umsatz im Monat. Ja, das kann funktionieren. Ja, das kannst du auch sicherlich alleine stemmen, aber hat nicht auf Ewigkeit gedacht. Und du musst halt wirklich auch dahinter sein. Ja, also wenn ich jetzt heute meinen Kalender gucke und dann hat bei 2 von, ich weiß nicht wie vielen Kalendereinträgen übersehe, die Person zu reminden, das sind halt nicht lange deine Klienten. Ja, und genauso einen professionellen Ansatz brauchst du dann auch nicht nur für dich selbst, sondern auch für den Gegenüber. Ja, ansonsten sagt er, es ist ja alles schön, was der dort schreibt, aber in der Praxis ist es halt in der Form nicht umsetzbar. Und dann komme ich wieder auf diesen Grundwert zurück, was ich vorher meinte, Verbindlichkeit.
Genau. Ne?
Ist er dann auch schwer.
Ja, schließt sich der Kreis. Und ich denke auch an den Beispielen, die du gerade beschreibst, wird deutlich, es ist eben nicht so einfach, mal schnell ein Online-Business aufzubauen und ganz viel Geld zu verdienen, sondern es gehört eine klare Strategie, es gehört Mut dazu, weil das ist ja nun mal mutig, auf einmal mehrere Mitarbeiter zu haben. Die müssen eingearbeitet werden, die wollen Geld haben, die wollen auch Geld haben, wenn sie krank sind, nach dem Motto und so weiter. Also es bedarf einer Planung, wenn es um ein Online-Business geht, dass das entsprechend ein gewisses Volumen auch annimmt. David, Ich vermute, du hast nicht nur Klienten in deinem Umkreis von 100, 150, 200 Kilometern, sondern vermutlich kompletter deutschsprachiger Raum, vermutlich auch international, oder?
Nee, deutschsprachiger Raum bis dato bis in
Deutschsprachiger Raum.
Österreich-Schweiz.
Okay. Das heißt also, du hast ja auch Marketing aufgebaut, um in Deutschland, Österreich, Schweiz einen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Ja. Mit den Erfahrungen, die du heute hast, mit den Erfahrungen auch aus dem Online-Business, und ich sage zu dir, David, du, das klingt cool, hast du mal ein, zwei, drei Tipps für mich, auf die ich unbedingt achten sollte? Was sagst du da? Was kannst du mir mitgeben?
Also,
Online-Business. Wir reden jetzt von Online-Business.
ja, es ist super schwer, wenn man die Situation nicht kennt. Also da pauschalisierte Empfehlungen zu geben, super schwer, weil was man halt schon sehen muss, die Aufmerksamkeitsspanne des Gegenübers, die werden halt A immer kürzer und B ist die permanente Beschallung hat immer noch frequenter. Ja, also wenn du jetzt guckst, die Kurzvideoformate, die ja über TikTok irgendwann hochkommen, gekommen sind vor 3, 4 Jahren, die, weiß nicht, 10, 15, 20 Sekunden lang sind, dass du dort heute noch mit vielleicht auch den Werten, die ich jetzt gerade für mich selbst als solche beschrieben habe, dann rausstichst, super schwer. Das kann für jemanden, der jetzt genau auf einer anderen Wellenlänge an, nach außen geht und entsprechend auf einer anderen Wellenlänge Personen hin zu sich anzieht, anders oder besser funktionieren. Man merkt ja aber auch dort, die gehen heute auch wieder eher in diese Long-Formate. Also die ganzen Plattformen merken auch dort, es geht schon eher wieder in eine andere Richtung, dass sich Personen auch eher wieder Long-Form-Content, also Inhalt letztlich über längere Form anhören, ansehen, wie jetzt Videos auf YouTube, auf Podcast, wo halt auch länger gehen. Ja, deswegen, wenn man es runterbricht, ich glaube, der erste und grundsätzlich wichtigste Punkt, mach, was du tust, authentisch. Also guck nicht unbedingt nach links und rechts zu Beginn, absolut ja. Also wenn ich mir an meinen One-Pager erinnere in der Vergangenheit, ich habe mir angeguckt, so wem mit wem resoniere ich? Ja, was macht der? Wie könnte ich es auf mich ummünzen? Heute muss ich ehrlich sagen, ich gucke in der Branche selbst fast nicht nach links und rechts. Ja, weil was ich fühle, mache ich. Ja, ob das dann am Ende des Tages im Außen dann auch so resoniert oder nicht, zeigt sowieso die Zeit. Ja, also ich bin da heute sehr stark bei mir. Wenn man dort jetzt wirklich beginnt, sei authentisch und guck dir auch gerne an, was andere machen, aber mach es dann authentisch auch für dich. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Tipp, den man jedem geben kann. In der zweiten Form, wenn man es wirklich online macht, dann muss man sicherlich über online auch die Formate in der Form, in jeder Form bedienen. Also zum müssen gerade omnipräsent sein. Also wenn man etwas tut, dann auch wirklich die Medien bieten, die der Gegenüber nutzt. Das fängt mit banalen Dingen an wie ein Newsletter, geht weiter über ausführlichere Dinge wie vielleicht auch ein Blog, wo ich auch mal was lesen kann zu der Person, die schreibt auch. Ja, kann ich die auch hören? Kann ich die auch sehen? Ja, also letztlich alle Wahrnehmungskanäle des Menschen auch zu bedienen, sei es rein optisch, akustisch oder in Videoform. Das wäre so die zweite Empfehlung. Und die dritte wäre, bevor man neue Dinge mit dazu tut, eher das, was man macht, frequenter zu tun, in der Frequenz besser zu werden und erst wenn das, was man getan hat, steht, neue Dinge dazu zu nehmen. Ja. Ohne jetzt 10 Dinge auf einmal zu starten.
Sehr guter Tipp. Also das Verzetteln möglichst klein zu halten oder idealerweise gar nicht in diese Bredouille zu kommen.
Ja.
Ich erlaube mir das mal aufgrund deiner Erzählungen zu ergänzen, im Sinne von, bei David wird ja sehr schön deutlich, wir reden hier mit einem Experten. Also sprich, wenn ich es schaffe, meinen Expertenstatus aufzubauen und ich bin mir relativ sicher, dass nicht so viele Trainer sich damit auseinandersetzen. Sie wünschen sich das vielleicht, aber dass sie wirklich konkret planen, einen Expertenstatus zu haben. Ich glaube nicht, dass das so viele machen und das zeigt sich bei dir sehr schön. Du bist eine Marke, du bist ein Experte, du hast dafür viele Dinge in die Wege geleitet, ob es dein Blog, dein Podcast ist, ob es deine Referententätigkeit ist. All das zahlt ja auf dein Expertenkonto ein. Du hast ein Buch geschrieben. Und hier zeigt sich eben, da geht jemand die Extrameile. Und das finde ich so großartig. Also ich finde das ganz, ganz toll, junge Kollegen kennenzulernen. Und ich betone das wirklich nochmal bewusst, junge Kollegen kennenzulernen, die so eine klare Vision haben. Und da zeigt sich eben, dass das am Ende zum Erfolg führt. Danke, David. Bevor wir, oder wir kommen ja jetzt quasi zum Schluss. Ich stelle gerne solchen erfolgreichen Unternehmern auch noch die Frage, mit dem Wissen, was du heute hast, David. Welche Empfehlung gibst du mir als Personal Trainer? Und das ist jetzt egal, ob sich das auf Online- oder Offline-Business bezieht. Was würdest du anders machen? mit dem Wissen heute, wo würdest du sagen, ach, hätte ich das damals gewusst, dann hätte ich das oder das anders gemacht? Geht dir da gerade was durch den Kopf?
Ja, ist eine schwierige Frage. Weil rückblickend ist man natürlich mit dem Erfahrungswert der Zeit, die sich dann in dem Delta in der Latenz gespiegelt hat, immer klüger. Aber es jetzt auf eine einzige Sache festzumachen.
Noch zwei sein.
Also ich hätte tatsächlich rückblickend, wenn ich das früher in der Form als relevant wahrgenommen hätte, ich habe es halt abgelehnt, früher Kanäle wie TikTok beispielsweise auch bedient, weil du halt zu Beginn super große Reichweite hattest. Ist aber natürlich mit all diesen Unicorns so, wenn du früh auf diesen Hype und Trend mit aufspringst, wirst du auch dafür belohnt. Ja, also heißt, ich würde heute wahrscheinlich beim früheren Ich die Empfehlung geben, auch für manche Dinge, die du selbst vielleicht auch von deinen Werten her eher ablehnst, raten, sei eher offen für Dinge. Ja, das versuche ich heute auch zu leben. Also grundsätzliche Offenheit für alles, ob es dann zu mir resoniert oder nicht, werde ich über Zeit rausfinden. Das ist also der
Wunderschön.
eine Punkt. Und ein zweiter wäre sicher auch, viele Dinge nicht so ernst zu sehen. Da habe ich sicherlich heute auch noch ein Thema, aber am Ende des Tages ist es alles ein Spiel. Ja, es ist halt ein Numbers Game in der Form, ja, aber wenn du sehr verkopft bist, und da tendiere und neige ich schon dazu, dann spürt es dir gegenüber. Ja, heute ist es wahrscheinlich auch mit dem Zeitverlauf jetzt der letzten 4 Jahre, wo ich habe wahrscheinlich klassischerweise vielleicht auch 8 Jahre an Zeit integriert habe, rein arbeitstechnisch, eine Entspanntheit und auch eine Ruhe, die mitkommt, die dir gegenüber auch merkt. Ja, also heißt, wenn du es an der Stelle hörst und dich erstmal überrannt fühlst, zu sagen, oh, scheiße, ich fange gerade an, wo soll ich starten? Entspann dich. Ja, das, was du tust, machst du gut. In der Lebensphase, wo du bist, bist du auch gerade dessen. Ja, die Herausforderungen, die du gerade hast, die passen auch zu dir. Ja, und da kommen die nächsten und die wirst du auch meistern. Ja, also hab auch ein gewisses Urvertrauen in dich selbst.
Ja.
Weil es kommt am Ende des Tages alles so, wie es auch sein soll. Ja, ob man das jetzt Schicksal nennt, Vorsehung oder was auch immer, ist, glaube ich, zweitrangig. Aber in der Situation, wo du gerade bist, die hat auch gerade eine Aufgabe für dich.
Toll. Zwei ganz, ganz wertvolle Anregungen. Vor allen Dingen das Thema Offenheit finde ich super. Ja. Dass wir über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht eben auch unsere eigene Erfahrungswelt oder Expertenwelt verlassen und uns was anderes mal anschauen, was möglich ist. Und auch in dem Zusammenhang fand ich sehr schön, weil du ja Online-Business machst und das auch angesprochen hast im Sinne von, ich fand es klasse zu lesen, wir müssen nicht mehr so perfekt sein im Online-Business. Also das Video muss nicht High-End ausbeleuchtet sein und der Ton muss nicht, wobei Ton finde ich schon wichtig, aber es muss nicht alles so super perfekt sein, wie es vielleicht mal noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war. Heute darf es wieder etwas handbacken in Anführungsstrichen sein. Das finde ich gut, das hast du bestätigt und das ist eine schöne Anregung für uns Trainer. David, ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Inspiration. Ich freue mich, wenn wir in einem engen Kontakt bleiben, weil du wirklich eine Inspiration bist für mich, für die Branche. Ich kann jedem nur empfehlen, dir zu folgen und immer mal wieder auch zu dir zu schauen und Inspiration sich zu holen. Ich freue mich, wenn es denn zeitlich bei dir klappt, wenn du vom 4. bis 6. Oktober zu meinem Trainertreffen nach Düsseldorf kommst. Das wäre wirklich fantastisch. Du wärst eine gute Bereicherung für die Runde. Die 2 Tage stehen unter Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Weiterentwicklung. Und das ist ja das, was am Ende dafür zuträglich ist, dass wir dauerhaft erfolgreich bleiben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt ganz viel Inspiration und Ideen bekommen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. David, dir ein herzliches Dankeschön.
Ich sage lieben Dank, Eginhard, für die Einladung. Auch lieben Dank für die Blumen, auch für das Medium. Ich kann es nur zurückgeben und was ich ja eingangs schon meinte, um den Bogen zu schließen. Ehrt mich auch, hier heute Gast gewesen sein zu dürfen, weil, wie gesagt, dein Medium, dein Name und letztlich auch alles, was du tust, war für mich ganz zu Beginn eine große Inspiration, auch wenn es um Werte ging. Ja, und deswegen freut es mich heute sehr, hier zu Gast gewesen sein zu dürfen und wünsche allen, denen es bis hier an die Stelle dann auch gehört oder gesehen haben, dann auch viel Erfolg bei dem, was sie tun. Ja, und hoffe, ich konnte da vielleicht auch nochmal das ein oder andere an Gedankenanstoß liefern.
Das hast du. Ich danke dir für die lieben Worte und sag einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.